Wir wollen unsere Bibeln öffnen im Römerbrief, Kapitel 13. Wir lesen wieder die Verse 7 und 8. Römerbrief, Kapitel 13, Verse 7 und 8. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer. Zoll, dem der Zoll. Furcht, dem die Furcht. Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemanden etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Lass uns nochmal still werden. Lieber Vater, mit dem Gebet Salomos möchten wir sagen, Herr, gib deinen Knechten ein verständiges Herz, dein Wort zu verstehen und uns dadurch schärfen zu lassen, wie wir es gehört haben. Amen. Also der ganze Text, wie wir auch schon betrachtet haben und gesagt haben, vom Kapitel angefangen, Kapitel 12, Vers 1, bis der Brief beendet, steht eigentlich unter diesem Thema, was er hier zentral anschneidet. Seid niemanden etwas schuldig. Und all die kleinen Ausdehnungen oder Entfaltungen, die er dann aufzeigt, stehen unter diesem Thema. Seid niemanden etwas schuldig. Das ist der Auftrag. Natürlich beinhaltet der Auftrag auch schon automatisch selbst eine Aufgabe. Aber gerade in diesen Versen haben wir den Auftrag und wir haben die Aufgabe. Und zwar die Aufgabe, dass wir uns Gedanken machen, wem schulde ich was? Es ist nicht einfach so pauschal, dass man sagen kann, jeder muss gleich behandelt werden, ich schulde das Gleiche allen. Das stimmt nicht. Die Aussage, dass wir einen jeden verschieden behandeln müssen, ist aus diesem Text ganz klar herauszusehen. Also wenn jemand sagt, nee, wir haben den Auftrag, alle gleich zu behandeln, das stimmt nicht. Wir werden aufgefordert, nachzudenken. Und vor jeder Person, vor der du stehst, wirst du herausgefordert, sie so zu behandeln, wie diese Person behandelt werden muss. Ich hatte das eigentlich auch schon letztes Mal angeschnitten, möchte es etwas vertiefen. So gibt nun allen, was ihr ihnen schuldig seid. Gibt allen, was ihnen gebührt, was ihnen gehört. Ein jeder von uns Menschen hat von Gott etwas erhalten, wie Gott ihn gemacht hat, wo Gott ihn hingestellt hat, wie die Person ist. Und so wie diese Person ist, soll man sie auch achten, ehren, respektieren, mit ihr reden. Ich möchte uns das vereinfachen, dadurch, dass ihr ein paar Verse zurückgeht, Kapitel 12 von Vers 3. Da macht er das deutlich, wo er aufzeigt, es geht um ein Prinzip dessen, dass ein jeder Mensch von Gott etwas empfangen hat. Von Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also so wie Gott das Maß des Glaubens zugeteilt hat, so soll sich auch ein jeder persönlich darin halten. So soll er sich sehen. Also wir haben eine Balance von dem, was ihm Gott gegeben hat, zu dem, wie er sich auch selbst sehen soll, wie er über sich selbst denken soll. Es ist entsprechend dem, wie Gott es ihm gegeben hat. Und genauso ist es in diesem Vers, dass dieser Vers uns aufzeigt, einen jeden so zu behandeln, wie Gott ihm das Maß, in diesen Versen von Vers 3, des Glaubens, der Gaben, der Tätigkeiten gegeben hat. Wisst ihr, vielleicht hast du darüber zu grübeln, ne, wo du sagst, ich muss alle Menschen gleich behandeln, das ist biblisch. Wenn wir zu einem Arzt gehen würden, der sagt, ich behandle alle gleich, zu dem wirst du nur hingehen, wenn du eine Krankmeldung brauchst. Ja? Also ein Arzt, der alle gleich behandelt, da willst du nicht hin. Wenn du aber von einem Prinzip sprichst, mit dem er Leute behandelt, ja, liebevoll, respektvoll, also dass er jeden gleich behandelt, dass er nicht einstuft, das ist korrekt. Aber einfach nur zu sagen, alle müssen gleich behandelt werden, stimmt nicht. Unser Leben besteht daraus, dass es überall Unterschiede gibt. Niemand soll und darf einfach gleich behandelt werden. Nehmen wir ein nächstes Beispiel. Wir fahren auf eine Kreuzung zu und da ist eine Ampel. Es ist ganz klar, die Ampel regelt den Verkehr. Das ist die Autorität. Du hörst auf die Ampel. Würde da jetzt aber ein Beamter stehen, ein Polizist, und würde den Verkehr dirigieren, aus welchem Grund auch immer, dann spielt es überhaupt gar keine Rolle, dass da eine Ampel ist. Die Ampel mag rot zeigen, wenn der Beamte dir zeigt, jetzt fährst du, dann fährst du. Da sehen wir, dass das ist eine höhere Autorität und sie wird anders behandelt. Diese Autorität wird dementsprechend behandelt, wie ihr die Autorität gegeben ist. Also, und das sehen wir durch die Schrift hindurch, dass Gott uns das aufzeigt. Und du, wenn du vor jeder Person stehst oder auch vor, nicht unbedingt Person, sondern auch, wenn ich jetzt sage, vor einem Staat, also vor einem Amt, dann hast du dich dementsprechend zu verhalten. Und du sollst dich nicht jedem gleich verhalten. Kinder, zum Beispiel ein Beispiel für euch. Wenn du im Bus fährst von der Schule und da kommt ein Jugendlicher rein, dann darfst du sitzen bleiben. Kommt da aber ein älterer Herr oder eine ältere Frau rein, dann sollst du aufstehen. Vergiss es, dass du jeden gleich behandeln sollst. Ja? Es gibt in unserem Leben, was Gott eingesetzt hat. Es sind Dinge, die Gott eingesetzt hat, an die wir uns zu halten haben. Es wird nicht jeder gleich behandelt. Ich musste daran denken, dass uns dieses Prinzip im Buch Prediger etwas deutlicher gemacht wird. Dass Gott eine gewisse Ordnung eingesetzt hat. Dass Gott Dinge geschaffen hat, wie sie sind und du kannst sie nicht verändern. Und dieses Buch beschreibt das aus der Perspektive, dass es uns aufzeigt, Gott hat gewisse Dinge, ich lese Kapitel 7, Vers 13, betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was Gott gekrümmt hat? Und von Anfang dieses Buches zeigt er darauf auf, dass Gott etwas gekrümmt hat. Gott hat etwas krumm gemacht, Gott hat etwas weggeholt und das kannst du nicht verändern. Ganz kurz zu dem Anfang, also Kapitel 1, Vers 8 ist nur ein Beispiel, ich nehme es heraus aus seiner Beobachtung, da sind noch viele andere. Alle Worte sind unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Es kommt also nicht zu einer Vollendung. Dieses Perfekte, was eigentlich zum Ende kommen sollte, das fehlt, das ist nicht da. Und dann sagt er in Vers 15, krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Also, es ist etwas, was Gott gekrümmt hat. Und zwar, Gott hat die Schöpfung dem gefallenen Menschen angeglichen. Er hat es verkrümmt. Es kommt nicht zu Perfektion, zu Vollkommenheit. Also, wir sehen einfach das Handeln Gottes, was er gemacht hat, das kann nicht verändert werden. Und in der gleichen Art und Weise, wenn er hier im Römer Kapitel 13, Vers 17 sagt, gib allen, was ihnen gebührt, was ihnen gehört. Also das Maß, was Gott ihnen gegeben hat. Deswegen stehen wir jedes Mal vor einer Herausforderung, wenn du vor einer Person stehst, dass du dir Gedanken machst, okay, welch ein Maß des Glaubens oder wo hat Gott diese Person hingestellt? Ist es ein Beamter? Dann ist er dementsprechend zu behandeln. Ist es ein Lehrer in der Schule? Ist er dementsprechend zu behandeln? Und. Ja, ist es deine Ehefrau? Dann ist sie dementsprechend zu behandeln. Und ich bitte dich, dass du ja nicht daran denkst, dass du andere genauso behandelst wie deine Frau. Und ich meine das jetzt natürlich im positiven Sinn. Also, so gibt nun allen, was ihr schuldig seid. Das ist der erste Auftrag, die erste Herausforderung in diesem Seid niemanden etwas schuldig. Wenn du diese Aufgabe erfüllen möchtest, dann musst du erstmal herausfinden, was du dieser Person schuldigst. Ich hoffe, das macht so viel Sinn. Ja. Das, und jetzt zeigt er uns weiter, okay, er gibt uns eine Liste. Steuer, dem die Steuer gebührt. Also Steuer ist Anerkennung, ist Unterstützung. Gib das dem, dem es gebührt. Und der Text hat uns klar gemacht, wem es gehört, und zwar dem Staat. Gehen wir weiter. Gib den Zoll, dem der Zoll gebührt. Was ist der Unterschied zwischen Steuer und Zoll? Im Grunde genommen ist es das Gleiche. Es ist eine Abgabe, aber Zoll wird gezahlt für eine Ware, für die möglicherweise schon Steuern gezahlt wurden. Du hast vielleicht in einem anderen Land die Ware gekauft, du hast dort die Steuern errichtet, jetzt bringst du sie hierhin rüber, dann zahlst du den Zoll. Jetzt zahlst du in diesem Land nochmal sozusagen die Steuer. Also es ist eine Einführgebühr. Und sehr interessant zu beobachten ist, von dem griechischen Text, wie das Wort verwendet wurde, Zoll. Ich lese euch mal zwei Bibelstellen. Ich werde euch nicht raten lassen. Ich werde es dann erklären. Matthäus 24, Vers 14 ist die erste und dann Markus 3, Vers 26. Also Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Hier wird von Zoll geredet. Okay, habt ihr es gehört? Markus 3, Vers 26. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Ich lese noch eine Stelle. Lukas 1, Vers 33. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Ist euch aufgefallen, welches Wort dreimal benutzt wurde? Ende. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ironisch zu diesem Wort Zoll geworden ist, nach dem Motto, oh, das Ende, das ist das Ende. Ja, jetzt haben sie dich komplett ausgenommen, jetzt ist fertig. Also dieses Wort, was benutzt wurde, was eigentlich Ende bedeutet, wurde in der Volkssprache benutzt für Zoll. Und ich denke einerseits, es mag sein, dass es ironisch geklungen hat, okay, jetzt ist fertig, jetzt ist weg, aber auf der anderen Seite kann es sein, dass es ein Ausdruck wurde, jetzt hast du das Letzte gezahlt. Alles andere, was du jetzt machst, das ist dein Gewinn. Das war's jetzt. Also, der Zoll ist zu entrichten dem, dem der Zoll gebührt. Eine klare Aufforderung. Und wenn du es jemand anders gezahlt hast, als dem, dem es gebührt, dann wirst du es nochmal zahlen müssen. Also, mach dir Gedanken, wem der Zoll gebührt und zahl es ihm auch. Als nächstes, der nächste Aufruf, gib dem die Furcht, dem die Furcht gebührt. Nun, das ist interessant. Wie kann man das verstehen? Furcht, dem die Furcht gebührt. Also Angst haben vor dem ich Angst haben soll. Vor wem sollten wir denn Angst haben? Sind es Menschen, vor denen wir Angst haben sollen? Und wie wir letztes Mal erwähnt haben, im Galaterbrief Kapitel 2, da schneidet Paulus das an und greift Petrus, den Apostel, an, weil er genau das gemacht hat. Er hat sich vor Menschen gefürchtet. Im Galater Kapitel 2 könnt ihr das nachlesen. Und Paulus konfrontiert ihn und sagt, nein, das ist verkehrt. Wenn du Menschenfurcht hast, so bist du nicht ein Knecht Christi. Also wem gehört denn die Furcht? Wem musst du die Furcht geben? Vor wem solltest du dich fürchten? Und sehr interessant ist es, dass wir, vielleicht denkst du, das, Kinder, wisst ihr, bevor ich die Antwort sage, was würdet ihr sagen, wem gehört denn die Furcht? Wen sollte man fürchten? Den Herrn, okay, ist eine gute Antwort. Es gibt aber Gegenargumente, zu denen kommen wir auch gleich. Wen wir zu fürchten haben, also wenn wir gesagt haben, wir sollen nicht Menschen fürchten, so macht uns die Schrift doch deutlich, dass wir das Amt fürchten sollen, das Menschen bekleiden. Und zwar, wo es hier gerade im Text um die Obrigkeit geht. Obwohl wir nicht Menschenfurcht haben sollen, so sollen wir doch vor diesem Amt, das sie bekleiden, uns fürchten. Im vierten Buch Mose, Kapitel 16, wird uns eine Geschichte erzählt von Menschen, die dieses Amt angegriffen haben, die diese Furcht nicht gezeigt haben. Da ist Mose, den Gott eingesetzt hat, und jetzt sind sie in der Wüste, das ganze Volk mit Mose, und es kommt zu einem Aufruhr von einem Mann namens Korah. Korah war einer aus dem Stamm Levi. Und dieser Korah, er hat das Ganze beobachtet und sagt, also das kann nicht sein, dass Mose und Aaron die ganze Führung auf sich nehmen und sagen, wo es lang geht. Und alle müssen nach ihrer Nase tanzen, dass sie hier vorgeben, wo es lang geht. Und dieser Korah, er macht das deutlich und sagt, wisst ihr was, die ganze Gemeinde ist dem Herrn heilig. Also das, was ihr macht, das funktioniert nicht. Er greift das Amt an. Er greift Mose an, den Gott eingesetzt hat. Er greift die Obrigkeit an. Und Mose sagt ihnen, okay, so demütig wie Mose war, ich möchte darüber nicht entscheiden, aber kommt morgen vor den Herrn, bringt Pfannen mit, also in denen ihr räuchern könnt, in denen ihr Gott ein Opfer darbringen wollt. Und morgen soll Gott dann entscheiden, ob wir wirklich die Obrigkeit sind oder ihr. Und wo dann auch Datan und Abiram gerufen werden, die auch mit Korah zusammen waren, dann sagen die dem Mose eine Antwort. Ich lese das vor. Im Vers 13, also Datan und Abiram, wo sie gerufen werden, sagen, ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt? Und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen? Mit anderen Worten, hör mal zu, du müsstest den Leuten die Augen ausstechen, damit sie nicht sehen, dass du überhaupt uns nichts gegeben hast, was du uns verheißen hast. Okay, Mose, willst du uns jetzt auch noch die Augen ausstechen, damit wir das nicht realisieren, dass wir in der Wüste sind und nicht dort, wo du gesagt hast, wo du uns hinführst? Und prompt antworten sie ihm, sagen, nee, wir kommen nicht. Und guckt mal, wie Gott dort eingreift. Feuer fällt vom Himmel von Gott und frisst diese 250 Leute auf, die Häupter waren, die eigentlich eine hohe Position und Ansehen im Volk genossen. und Gott verzehrt diese Leute. Und am nächsten Tag, wo sich dann wirklich das Volk aufregt und sagt, Mose und Aaron, ihr habt die Auserwählten, ihr habt sie getötet, ihr habt sie umgebracht. Prompt antwortet Gott und tötet 14.000 Leute in diesem Aufruhr gegen Mose und Aaron. Was zeigt uns das hier? Gott hat Autorität eingesetzt. Gott hat Obrigkeit eingesetzt. Und wenn wir uns nicht fürchten sollen vor Menschen, wenn wir uns nicht fürchten sollen vor ihren Drohungen, wenn wir gottesfürchtig leben und Gott gehorchen, so haben wir das Amt, das sie bekleiden, zu fürchten, zu respektieren und davor Angst zu haben. So wie der Text es sagt, Furcht ist nicht einfach nur Respekt, sondern es beinhaltet eine gesunde Angst. Und ich denke, kaum ein anderer wie David, der uns das vorgelebt hat, der uns gezeigt hat, wie man gegen Obrigkeit sich nicht auflehnen soll. Denken wir an die Situation mit Saul. Der trachtete nach seinem Leben. Er wollte ihn umbringen. David stand, er sagte, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Jeden Tag auf der Flucht. Und hier steht dieser Saul vor ihm und er hätte die Möglichkeit, ihn umzubringen. Und David sagt, nein, es ist der Gesalbte des Herrn. Es ist die Obrigkeit. Ich taste ihn nicht an. Ich denke, dass David uns da ein wahres Vorbild ist, den zu fürchten, den wir zu fürchten haben. Aber, und jetzt kommen wir dazu, was uns schon gesagt wurde durch Luca, Gott zu fürchten. Und ich denke, dass der Text das hervorhebt, natürlich auch die Obrigkeit ganz besonders, aber nicht zuletzt den zu fürchten, den wir wirklich zu fürchten haben. Und vielleicht hat einer ganz vor kurzem 1. Johannesbrief gelesen und dann denkt er, so einfach ist das nicht. Weil im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, habe ich gelesen, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, also es geht um Gott, wer sich vor Gott fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Okay? Also wenn du einfach damit kommst, Gott zu fürchten, das bedeutet, du bist einfach nicht vollkommen geworden in der Liebe. Du hast noch nicht alles verstanden. Gott ist nicht zu fürchten. Ja? Vor Gott sollst du nicht Angst haben. Gott ist ein liebender Gott. Dem würde ich bitten, den Kontext zu lesen. Und ein paar Verse davor, wo uns der Text aufzeigt, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat, dass Gott seine Liebe ausgeschüttet hat. Und in Betracht dieser Liebe, wenn du weißt und verstanden hast, dass Gott dich erkauft hat, dass Gott für deine Sünden bezahlt hat, dass du schuldfrei bist, in dieser Situation darfst du wissen, dass du dich nicht zu fürchten brauchst vor dem Gericht, vor der Strafe. Ich lese Vers 17. Darin, also das, was er gerade erklärt hat, das Heil Gottes in Christus Jesus, darin, in diesem Heil, ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Darum geht es in diesem Abschnitt. Und es geht nicht darum, um zu widerlegen, dass Gott nicht zu fürchten ist, weil die Schrift es an vielen Stellen deutlich macht, Gott ist zu fürchten. Nicht nur zu respektieren und dass man Ehrerbietung zeigt, sondern in der Tat zu fürchten. Matthäus 10, Vers 23, zeigt Jesus uns so eine Situation auf, wo wir als Kinder Gottes in der Verfolgung stehen könnten, wenn wir als Kinder Gottes leben. und verfolgt werden von der Obrigkeit. Und da sagt der Herr, fürchtet euch nicht davor, aber ich will euch sagen, vor wem ihr euch fürchten sollt. In Vers 26, fürchtet euch nicht vor ihnen, sondern fürchtet den, und ich denke, da hat Lukas etwas mehr erwähnt, in Lukas 12, Vers 4, ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürcht den, welcher nachdem er getötet hat, auch die Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Und er spricht hier von Gott und zeigt auf, dass wir ihn zu fürchten haben. Genauso in 1. Petrus 2, Vers 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott. In Kolosser 3, Vers 22, wo Knechte aufgefordert werden, ihren Herrn sich zu unterordnen, und dann zeigt er, dass nicht nur, also vor den Augen der Herren, sondern als solche sollst du dich unterordnen, die den Herrn fürchten. Also wem gebührt die Furcht der Obrigkeit als Amt, das sie bekleiden, dass man sich vor dem fürchtet, auch respektiert? Natürlich ist Respekt und Ehrfurcht auch in diesem enthalten, aber es ist auch tatsächlich Furcht darin. Die Obrigkeit als Amt und Gott auf jeden Fall, den wir zu fürchten haben. Als nächste Aufgabe, Ehre, dem die Ehre gebührt. Nun, wem gebührt die Ehre? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, einige Sonntage zurück haben wir, vielleicht war es auch schon einige Monate, ich weiß es nicht, betrachteten wir, was die Schrift unter Ehre versteht. Könnt ihr euch daran erinnern? Was die Schrift unter Ehre versteht, wenn sie sagt, dass wir einander ehren sollen oder wenn wir jemand ehren sollen. Ich möchte euch daran erinnern, dass die Schrift, wenn sie von Ehre spricht, dann spricht sie von Geld. Dann spricht sie von einem Preis, der gezahlt wird. Zum Beispiel Matthäus 27, Vers 9, wo es um Geld geht. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, und sie nahmen die 30 Silberlingen den Wert, also den Preis, die Ehre, der geschätzt wurde und so weiter. Matthäus 27, Vers 9, also in Elberfelder, da wird das auch so übersetzt. Nächstes Matthäus 15, Vers 5. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zu Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht seinen Vater und seine Mutter nicht mehr zu ehren. Also, wir sehen, die Leute, die haben gesagt, okay, wenn du dein Geld, womit du deine Eltern ehren sollst, also ihnen das geben, ihnen das zur Verfügung stellen, wenn du das Gott gibst, und sagst, okay, ich habe das Gott geweiht, dann ist es ja natürlich ein ein höheres Ziel, ja? Gott zu geben anstatt Menschen, Eltern. Und Jesus sagt, nee, Gott hat gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst sie finanziell unterstützen. Und wenn du sagst, oh, ich gebe das Gott, nee, das geht so nicht. Ja? Also Ehre bedeutet einmal, also Geld, aber Ehre bedeutet auch Respekt, wie zum Beispiel Achtung. Johannes 4, Vers 4. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland keine Ehre hat. Also da geht es nicht darum, Jesus kommt in seine Vaterstadt, die Leute nehmen ihn nicht auf, die respektieren ihn nicht. Sie achten ihn nicht als den, der er ist. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, ja, das ist so, ein Prophet gilt nichts. Er bekommt nicht die Ehre, den Wert, den Preis. Also da geht es nicht um Geld, ne, sondern um die Wertschätzung, um die Position, die ein Prophet hat. Haben sollte. Im eigenen Land bekommt er das nicht. In Johannes, in Hebräer 3, Vers 3, möchte ich auch nochmal lesen. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose. Hier geht es darum, dass Mose und Jesus verglichen werden. Und er sagt, wisst ihr was? Jesus hat mehr Ehre als Mose. Also geht es auch nicht um Geld, sondern um den Respekt, um die Achtung. Also, Ehre dem die Ehre gebührt. Hast du dir Gedanken gemacht, was die Schrift sagt, wem gebührt denn die Ehre? Wem gebührt der Respekt, die Achtung? Klar, wirst du sagen, was wir gerade vorher betrachtet haben, es ist die Obrigkeit. Ja, richtig, es ist die Obrigkeit. Aber die Schrift spricht unter Eheleuten, die Schrift spricht Mann und Frau an, dass man einander ehren soll, dass man einander respektieren soll, dass man einander so betrachtet und so wertschätzt, wie Gott es einem gegeben hat. Denken wir immer daran. Dein Gegenüber ist ein Kind Gottes. Die Frau, die Gott dir geschenkt hat, ist eine Tochter Gottes. Du solltest dir Gedanken machen, wie du mit ihr sprichst, wie du mit ihr redest. Das Gleiche ist auch der Ehemann. Es ist ein Sohn, es ist ein Kind Gottes. Denke mal daran, wie würdest du ein Kind des Königs, wie würdest du mit ihm umgehen? Also, Ehre, wem die Ehre gebührt. Es ist eine Herausforderung an uns heute, einem jeden das zu geben, was ihm gebührt. Also, Ehre auch dem Staat, Respekt auch dem Staat. Aber über alles das werden wir sehen, dass Gott aufzeigt. Ich lese in Römer 11, Vers 13, wem die Ehre wirklich gebührt. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und wir werden Stelle für Stelle im Neuen und im Alten Testament finden, wo wir aufgerufen werden, aufgefordert, dem Gott die Ehre zu geben. In Hebräer 13, Vers 21 und 2. Petrus 3, Vers 18 werden wir aufgefordert, Christus die Ehre zu geben. So gebt nun allen, was ihr schuldig seid. Und du stehst vor einer Herausforderung. Es lässt dich nicht einfach so. Wenn du vor einer Person stehst, dann sollst du dir Gedanken machen, was steht ihm zu. Und jetzt in Vers 8 macht er nicht, da kommt nicht ein neues Thema, sondern hier, wo er zuerst in Vers 7 vielleicht mehr auf Gott und die Obrigkeit fixiert war, dass du ihnen gibst, was ihnen zusteht, so geht er in Vers 8 allgemein und zeigt hin, seid niemanden etwas schuldig. Seid niemanden etwas schuldig, außer dass ihr ihn liebt. Seid niemanden etwas schuldig. Ich weiß nicht, wie viele von uns heute hier in Schulden leben. Habt ihr euch Gedanken gemacht? Habt ihr diesen Text gelesen? Das Wort Gottes euch konfrontiert? Seid ihr ins Gebet gegangen? Habt ihr geforscht, ob ihr in Schulden leben dürft? Seid niemanden etwas schuldig. Viele Leute holen sich hohe Schulden, ohne dass sie mit dem Wort Gottes in Berührung kommen, ohne dass sie sich Gedanken machen, ohne dass sie Römer 13 aufmachen und sagen, okay, wie ist denn das zu verstehen? Ist es erlaubt, wirklich Schulden zu machen oder nicht? Und als erstes möchte ich sagen, wenn du schon ein schlechtes Gewissen hast, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber du darfst Schulden machen. Du darfst zur Bank gehen und dir einen Kredit holen. Du darfst es. Aber wie kann man das denn verstehen? Seid niemandem etwas schuldig, dann bist du doch schuldig. Und ich möchte erstmal das erklären, warum man das darf, anhand der Schrift, und dann wieder zurück zum Text kommen, um aufzuzeigen, was der Text sagt. Also, an 5. Mose, Kapitel 15, da lesen wir, dass man Schulden nehmen darf und dass Schulden, ich lese es am besten, am Ende von 7 Jahren sollst du ein Schuldenerlassjahr anordnen. Okay? Wenn es ein Schuldenerlassjahr gibt, so ist es logischerweise, dass es auch Schulden gab. Dies ist aber die Ordnung des Erlassjahrs. Jeder Schuldherr soll das Darlehen seiner Hand erlassen, das er seinem Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten oder seinen Bruder nicht bedrängen, denn man hat einen Schuldenerlass Jahwes ausgerufen. Also Schulden sollten am 7. Jahr erlassen werden. Vers 7. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das Jahwe dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen. Wenn es verboten wäre, Schulden zu nehmen, dann wäre es auch verboten gewesen, diesem zu Schulden zu verhelfen. Macht das Sinn? Ja. Wenn du aufgefordert wirst, dem armen Bruder reichlich darzugeben, deine Hand weit zu öffnen, und um ihn zu geben. Und in dieser Situation, Vers 9, hüte dich, dass kein Belealsrat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, oh, das 7. Jahr, das Erlassjahr, das naht. Und du deinem armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst, sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich, sondern du sollst ihm willig geben. Jetzt Vers 11, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden, darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf, für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. 2. Mose 22, Vers 24. Da geht es darum, wenn einer sich bei dir jetzt verschulden möchte und irgendwas möchtest du ja als Pfand haben, dass er dir das Zeug wirklich zurückgibt. Und da sagt die Schrift, wenn es ein armer Mann ist, dann sollst du nicht zu ihm ins Haus hineingehen, um zu gucken, okay, was ist denn wertvoll? Was könnte ich nehmen, was ihm wirklich auch wehtun würde und was eventuell den Wert, naja, wenigstens etwas wiedergeben würde? Da sagt Gott, geh ja nicht in sein Haus, sondern steh draußen und warte, bis er rauskommt. Und wenn er dir sein Gewand gibt, ja, dann sollst du das noch am gleichen Tag zurückbringen, damit er nicht auf einmal nachts friert, weil er dir das letzte Gewand gegeben hat und es für dich als Sünde wird und der Herr über dich zürnt. Also wir sehen, dass Gott ganz klar darauf geachtet hat, wie sollten die Gesetze sein, dass man darauf achten soll, dass man nicht Wucherzinsen nimmt. Darauf wird sehr viel Wert gelegt, dass man nicht Wucherzinsen nimmt. Aber derjenige, der leiht, der gibt, ist ein Segen und ist als ein gerechter Mann bezeichnet. In Psalm 37, Vers 16. Er ist allezeit barmherzig, also ein Gerechter. Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne. Und sein Same wird zum Segen. Psalm 112, Vers 5. Wohl dem, der barmherzig ist und leiht. Also, das Leihen ist eine Verordnung Gottes, weil Gott gesagt hat, es wird immer Menschen geben, die es nötig haben. Und weil das Leihen etwas ist, was Gott eingerichtet hat, so kann es nicht sein, dass das Borgen eine Sünde wäre, ja, das Nehmen eine Sünde wäre und dass man das nicht machen dürfte. Nochmal zurück zum Text. Seid niemandem etwas schuldig. Gerade in diesem Zusammenhang, wo er erklärt hat, dass du dir Gedanken machen sollst, jedem das zu geben, was du ihm schuldig bist, so ist seid niemandem etwas schuldig. Ein Aufruf, bleib niemandem etwas schuldig. Seh zu, dass du alle Schulden abbezahlt hast. Es ist nicht ein Aufruf und ein Gesetz, dass du nicht in Schulden gerätst, sondern es ist ein Aufruf, ein Gesetz, dass du die Schulden bezahlst. Hast du eine offene Rechnung irgendwo? Dann bezahle sie. Lass nichts offen. Das ist, was der Text uns aufzeigt. Nicht, dass wir nicht in Schulden geraten, sondern dass wir die Schulden bezahlen. Jedem, dem, was wir schuldig sind. Ist es meine Ehefrau, Respekt, Achtung, Liebe. Zahle das, was du deinem Nächsten schuldig bist. Und ich denke, zu dem zweiten Teil, wo er jetzt kommt, das lassen wir für nächste Mal. Ich möchte hier abschließen. Ich denke, es sind Aufforderungen genug für uns, die wir mitnehmen sollen, dass du, wenn du in den Alltag gehst, in deinen Montag, dann überlege und geh mal ins Gebet, was schuldest du deinem Arbeitskollegen? Gibt es etwas? Hast du dich als Schuldner betrachtet, dass du deinem Nächsten etwas schuldest, dass Gott ihm etwas gegeben hat? Er ist etwas und du sollst ihm das geben, was du ihm schuldig bist.